Herr Professor Jablone, wir wollen in den nächsten 30 bis 40 Minuten sehr grundsätzlich über die Verfassung sprechen, aber ich möchte doch mit der ganz aktuellen Verfassungsdebatte beginnen. Als Juristen im Frühling gesagt haben, die Corona-Ausgangsbeschränkungen des Gesundheitsministers seien nicht rechtmäßig, hat der Bundeskanzler das als Spitzfindigkeiten von Juristen abgetan. Was haben Sie sich damals als Verfassungsjurist und ehemaliger Höchstrichter gedacht?
Ich habe mir gedacht, dass man doch die Sache ein bisschen seriöser angehen muss. Vielleicht hat der Bundeskanzler auch nicht gewusst, was er nicht gewusst hat damals, nämlich, dass Verordnungen gesetzmäßig sein müssen und dass dieser Umstand vom Verfassungsgerichtshof sehr penibel nachgeprüft wird und dass das kein Würfelspiel ist, sondern nach bestimmten juristischen Kriterien erfolgt.
In Deutschland hat Kanzlerin Merkel gesagt, die Corona-Beschränkungen seien eine demokratische Zumutung. In Österreich hat das niemand gesagt. Sind Sie es bei uns nicht?
Wir dürfen nicht vergessen, dass die Demokratie aufgebaut ist auf einem intensiven Kontakt zwischen Menschen, der auch durchaus ein physischer Kontakt sein kann. Denken wir an öffentliche Versammlungen oder auch die gesetzgebenden Körperschaften im Parlament. Wenn das plötzlich in Distanz erfolgt, dann verlieren wir ein tragendes Element dieser gemeinsamen Willensbildung.
Der Verfassungsgerichtshof hat die wichtigste Corona-Verordnung, die mit den Ausgangsbeschränkungen, letztlich aufgehoben, weil sie durch das neue Covid-Gesetz, das eigens gemacht wurde, nicht gedeckt war. Jetzt haben tausende Menschen wegen Verstößen gegen diese gesetzwidrige Verordnung Strafen zahlen müssen, bekommen die aber nicht zurück. Das ist ganz sicher nicht gerecht. Wie kann sowas rechtmäßig sein?
Naja, das erklärt sich aus der Rechtskraft von verwaltungsbehördlichen Entscheidungen und dem Umstand, dass der Verfassungsgerichtshof, wenn er solche Normen aufhebt, die Wirkung dieser Normen, dieser Aufhebungen nicht erstrecken kann auf bereits abgeschlossene Verfahren. Das heißt, es bedarf einer zusätzlichen Maßnahme des Gesetzgebers, diese von Ihnen genannte Gerechtigkeit herzustellen.
Aber der Gesetzgeber muss das nicht machen.
Der Gesetzgeber muss das nicht tun, nein.
Sollte er das tun?
Er sollte es tun, es ist dann wahrscheinlich im Detail komplizierter, als man denkt, aber prinzipiell ja.
Mal ganz theoretisch, wie weit darf eine Regierung eigentlich im Rahmen der Verfassung gehen, um ein Land vor einer Seuche zu schützen? Könnte sie theoretisch über das ganze Land eine Ausgangssperre verhängen, sodass wirklich niemand aus seiner Wohnung darf?
Letzten Endes ja. Dass Epidemien, Pandemien bei Mensch und Tier sind klassische Möglichkeiten, Grundrechte einzuschränken. Das muss natürlich im Kalkül der Menschenrechtskonvention erfolgen. Es ist eine genaue Prüfung, ob die Gefahr wirklich so groß ist, ob die Maßnahme angemessen ist. All das muss geprüft werden, muss aktenmäßig nachweisbar sein. Aber die Möglichkeiten gehen hier schon sehr weit.
Jetzt finden ja die meisten Infektionen derzeit offenbar bei privaten Treffen statt. Die kann man in privaten Wohnungen aber offenbar nicht rechtlich begrenzen, jedenfalls in Österreich, in anderen Ländern offenbar schon. Warum eigentlich?
Ich halte diese Auffassung für nicht richtig. Das könnte man schon. Denken Sie nur daran, man könnte etwa verbieten, dass man Personen besucht, die einer Quarantäne unterliegen. Das wäre eine Möglichkeit. Man kann auch private Treffen verbieten. Das ist durchaus denkbar. Das könnte sogar der einfache Gesetzgeber. Er muss sich allerdings diesen sehr strengen Kriterien beugen, die dafür angegeben sind. Also wirklich eine ganz extreme Gefahr muss vorliegen. Es muss das die einzige Möglichkeit sein und so weiter. Aber es ist nicht völlig ausgeschlossen.
Gut, soweit sind wir noch nicht. Kommen wir zum eigentlichen Anlass unseres Gesprächs, dem 100. Geburtstag der Bundesverfassung. Diese Verfassung von 1920 war ja dann erstmal nur 14 Jahre in Kraft. Dann kam 1933 die Dollfuss-Diktatur, hat 1934 eine neue Verfassung entlassen. Dann kam die Diktatur der Nazis und der Zweite Weltkrieg. Deutschland hat nach dieser Katastrophe des Nationalsozialismus und dem offensichtlichen Scheitern der Weimarer Republik und ihrer demokratischen Verfassung sich nach dem Krieg eine ganz neue Verfassung gegeben. Österreich hat seine Verfassung aus der gescheiterten Ersten Republik wieder in Kraft gesetzt. Warum?
Das hat viele Gründe, aber vor allem den, dass in dem Nationalsozialismus das Recht gar nicht als eigenständiges System existiert hat, sondern aufs Engste verwoben war mit der nationalsozialistischen Weltanschauung. Es musste also diese Totalität des Denkens und der Herrschaft aufgebrochen werden. Und das ging nur durch die Identifikation mit einer ganz neuen Verfassung, die bis zu einem gewissen Grad dann sakralisiert wurde. In Österreich war das anders, weil man hier eine striktere Trennung zwischen Recht und Politik gehabt hat. Wir haben eben eine positivistische Tradition. Und weil wir uns darauf berufen konnten, dass wir im Jahr 1929 noch einmal einen Verfassungskonsens hatten, auf den man dann zurückgreifen konnte.
Aber trotzdem ist ja diese Verfassung von 1929 wenige Jahre später gescheitert durch diese Ausschaltung des Parlaments und letztlich des Verfassungsgerichtshofs. Hat sie sich so bewährt, dass man sie dann wieder nehmen musste?
Sie hat sich selbstverständlich bewährt. Ich meine, dass keine Verfassung kann einem politischen Druck, der auf ein vollkommen neues System ausgerichtet ist, widerstehen. Damit würde man eine Verfassung überfordern. Und das konnte auch die österreichische nicht. 1929 war eben der Versuch, diesem Druck noch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Aber es hat eben nicht gereicht. Es war keine gute Zeit für die Demokratie.
1929 wurde die Verfassung eben schon mal grundlegend geändert. Da wurde die Stellung des Bundespräsidenten ganz massiv gestärkt. Vorher war es eine radikal parlamentarische Verfassung. Warum hat man dann nach 1945 auf die Fassung von 1929 zurückgegriffen und nicht auf den ursprünglichen Text?
Das hatte pragmatische Gründe, denn man wollte eben rasch handeln. Und die damals großen Parteien, die Koalition bildeten, haben einfach gesagt, was war unser letzter gemeinsamer Verfassungsakt? Und das war die Novelle 1929 und die nehmen wir jetzt. Das war ganz pragmatisch gedacht. Und die 1929 neu formulierte Stellung des Bundespräsidenten hat sich ja dann bewährt. Es ist damit eine gewisse Balance eingetreten zur Herrschaft des Parlaments und damit sind wir nicht schlecht gefahren.
Warum wurde eigentlich 1929 der Präsident so gestärkt?
Man wollte eine Kombination einer verstärkten plebiszitären Demokratie und einer starken Stellung des Bundespräsidenten in die Richtung mehr nach dem Führerprinzip bereits. Es ging vor allem darum, eine neue Verfassung einzuführen und das erhoffte man durch eine Volksabstimmung mit einfacher Mehrheit und dann einer vom Bundespräsidenten durchgeführten Volksabstimmung. Zuerst war also ein Beschluss im Nationalrat, dann sollte der Bundespräsident die Volksabstimmung durchführen. Das ist gescheitert, dieser Plan. Was übrig blieb, war die Stellung des Bundespräsidenten.
Aber gerade wenn der Bundespräsident quasi nach einer Art Führerprinzip geformt wurde in der Verfassung, ist nicht genau dieser Gedanke bis 1945 in den Jahren eigentlich völlig denunziert worden? Warum hat man dann genau das wieder eingeführt?
Naja, das ist ja nicht gelungen 1929. Der Bundespräsident wurde nicht vom Volk gewählt. In der Ersten Republik hatte also nicht diese unmittelbare Legitimation und seine Stellung blieb schwach. Bundespräsident Miklas war etwa im Jahr dann 38 ja gar nicht in der Lage, einen Widerstand gegen die Nazis zu leisten, nicht?
Jetzt ist die österreichische Verfassung eine der ältesten der Welt und auch eine der am häufigsten geänderten. Von den mehr als 150 Artikeln sind nur mehr 10 im Wortlaut von 1920 heute noch in Kraft. Es gab 1929 dann die große Änderung, eine noch größere 1994 durch den EU-Beitritt. Die einzige Gesamtänderung, deswegen ja damals auch die Volksabstimmung. Was ist denn von der Verfassung, die heute 100 wird, eigentlich noch übrig?
Naja, das muss man inhaltlich sehen und nicht buchhalterisch natürlich. Was übergeblieben ist, das ganze Gerüst des Staates, die bundesstaatliche Struktur, der Aufbau der Staatsfunktionen, die Relation zwischen den Staatsfunktionen, im Prinzip die Grundrechte, die Verfassungsgerichtsbarkeit, die Verwaltungsgerichtsbarkeit, all das hat sich im Kern gar nicht geändert, nicht? Das Gebäude ist noch immer das Gleiche, es hängen halt nur ein paar Blumentöpfe draußen, ja.
möglicherweise sogar mehr als Blumentöpfe an den Gebäuden.
Abgesehen von der Gesamtänderung mit dem EU-Beitritt, das war eben auch eine Gesamtänderung. Mhm. Aber alles andere war unterhalb dieser Reitschwelle. Mhm.
Aber an dem Gebäude wurde trotzdem sehr, sehr viel herumgeschraubt, gezimmert und angebaut. Es gibt rund 1400 Verfassungsbestimmungen in Österreich. Und schon 1965, ist wirklich lange her, hat der Verfassungsjurist und spätere Justizminister Klesatzki gesagt, sie sei eine innere und äußere Ruine. Warum ist sie derart überladen?
Weil sie eben angepasst wird den Erfordernissen der Zeit. Die andere Variante wäre, wenn man eine sehr starre Verfassung hat, dass man dann die Bedeutung des Verfassungsgerichts wie in den Vereinigten Staaten ungemein aufwertet, weil dann von dort die Adaption an geänderte gesellschaftliche Voraussetzungen erfolgt. Das können wir einfacher machen, indem wir eben die Verfassung ändern, und das ist auch demokratischer so. Dass das Ganze in einer rechtstechnisch nicht sehr schönen Form oft erfolgt hat, ist ein Mangel, der aber nicht so ins Gewicht fällt, wie oft getan wird.
Es gibt die Verfassung in vielen, vielen verschiedenen Formen als Buch. In dieser sehr schönen Zusammenfassung hat der Artikel 14a über das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen 4 Seiten. Er ist 600 Wörter lang.
Naja, da erwischen Sie natürlich den Verfassungsrechtler auf dem falschen Fuß, weil das ist ein Beispiel, wie man es nicht machen soll. Das haben Sie richtig gewählt.
Warum ist es trotzdem so?
Es ist so, weil gerade im Bereich des Bildungswesens, des Schulwesens ein besonderer Bedarf an kasuistischen Regelungen entsteht. Dieser Bereich konnte schon 1920 nicht bewältigt werden, ist dann durch Verfassungsnovellen sukzessive eingegrenzt worden. Und dort toben sich halt, wenn man so will, auch die Pädagogen aus und pflegen eine etwas blumigere Sprache auch.
Was sind denn insgesamt die größten Stärken und was sind die größten Schwächen der österreichischen Verfassung?
Die Stärke ist die Nüchternheit, ist der Verzicht auf Pathos, auf Deklarationen. Verfassung ist kein Wunschkatalog. Sie braucht nicht schön sein in diesem Sinn. Ihre Schönheit ist eine funktionelle Schönheit, ganz im Sinn der österreichischen Moderne. Kelsen fügt sich da genau in dieses Muster ein. Das ist ihre Stärke, Klarheit, ihre relative Einfachheit. Ich würde eine Schwäche in der Verfassung in gewissen Teilen sehen. Die Kompetenzverteilung ist schon sehr überkommen aus der Monarchie und gehört novelliert. Es gibt auch andere Baustellen in der Verfassung. Aber im Großen und Ganzen überwiegen die Stärken und die Schwächen bei weitem.
Sie haben gesagt, eine Verfassung braucht kein Pathos. Jetzt andererseits, das deutsche Grundgesetz beginnt mit einer Präambel und mit einem langen Katalog von Grundrechten, von der persönlichen Freiheit über die Meinungs-, Religions-, Demonstrationsfreiheit bis zum Asylrecht. In der österreichischen Verfassung wurden die Grundrechte aus dem Staatsgrundgesetz von 1867 übernommen, sind also über 150 Jahre alt. Fast 100 Jahre später ist dann die Menschenrechtskonvention dazugekommen im Verfassungsrang und schließlich auch noch die Grundrechtscharta der EU. Also es gibt sehr, sehr viele Grundrechte in der Verfassung, aber einen einheitlichen Katalog gibt es nicht. Ein wie großer Mangel ist das?
Erstens einmal sind diese Grundrechte aus 1867 ganz ausgezeichnet und noch immer tragfähig. Es ist ein Mangel, dass wir keine Einheitlichkeit der Grundrechte haben, aber wir leben damit. Es sind verschiedene Schichten und wir haben eine sehr ausgeprägte Judikatur des Verfassungsgerichtshofes. Würde man das anders machen, hätte man mehr Nachteile als Vorteile. Vor allem der Vorteil, dass es wirklich gelingt, wäre ungewiss. Der Nachteil ist, dass man eine neue Sprache finden müsste, um diese Dokumente, die aus verschiedenen historischen Schichten stammen, zu vereinen. Damit würden inhaltliche Diskussionen aufbrechen. Die Parteien oder die Kräfte, die gesellschaftlichen, würden wieder in ihre ursprünglichen Maximalpositionen zurückkehren. Wir würden uns von einem Konsens weiter entfernen als den wir bereits erreicht haben. Also ich sehe das zwar als einen gewissen Mangel, aber als einen verschmerzbaren.
Das deutsche Grundgesetz kennt eine sogenannte Ewigkeitsklausel. Also man kann die deutsche Verfassung de facto nicht abschaffen. Die österreichische Verfassung kennt das nicht. Könnte man im Rahmen unserer Verfassung auf demokratischem Weg in Österreich die Demokratie abschaffen?
Ja, das könnte man innerstaatlich gesehen ja durch eine Gesamtänderung. Allerdings haben wir im Staatsvertrag von Wien, Artikel 8, eine völkerrechtliche Verpflichtung übernommen zur Aufrechterhaltung demokratisch-parlamentarischer Verhältnisse. Und es gibt auch diese zwar etwas weitläufige, aber Formulierung im Unionsvertrag über Demokratie und Rechtsstaat. Insofern sind wir völkerrechtlich nicht frei, aber innerstaatlich wären wir frei.
Der Präsident des Verfassungsgerichts, Christoph Grabenwarter, sieht es ein bisschen anders. Er sagt, es gibt auch in Österreich eine Art Ewigkeitsklausel, weil schon in Artikel 1 der Unabhängigkeitserklärung vom April 1945 steht, dass die Republik in Österreich im Geist der Verfassung von 1920 einzurichten ist. Und deshalb, so argumentiert er, könnte die Verfassung auch mit einer Volksabstimmung nicht außer Kraft gesetzt werden.
Ja, das ist nicht meine Meinung, das ist unzutreffend.
Das heißt, mit einer Gesamtänderung der Verfassung ginge es und das Volk könnte mit einer Volksabstimmung eine Diktatur.
Durch die Unabhängigkeitserklärung wird das BVG wieder in Kraft gesetzt, damit ihr Artikel 44, also ich nehme es mit dem Unzutreffenden jetzt zurück, aber ich teile jedenfalls diese Auffassung nicht. Ich bin überrascht, dass das jetzt kommt, aber ich halte das nicht für richtig, weil es ja wieder der Artikel 44, 2, jetzt 3, ist ja das weitere Geschick der Verfassung bestimmt und daran hat sich ja nichts geändert.
Das heißt, Sie sagen, mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament und einer anschließenden Volksabstimmung könnte man in Österreich auch eine Diktatur einführen. Wir müssten dann aus der EU austreten oder werden rausgeschmissen.
Das sind Konsequenzen völkerrechtlicher und außenpolitischer Natur, aber es wäre nicht ausgeschlossen.
Wo sind denn in der aktuellen Verfassung die Grenzen? Dürfte Österreich zum Beispiel die Todesstrafe einführen?
Das können wir nicht. Erstens ist es verfassungsrechtlich untersagt. Und zweitens sind wir hier wieder völkerrechtlich verpflichtet, weil die Menschenrechtskonvention die Todesstrafe abgeschafft hat.
Eines der berühmtesten Verfassungsgesetze in Österreich ist das Neutralitätsgesetz. Das wurde 1955 im Parlament mit Zweidrittelmehrheit beschlossen, ohne Volksabstimmung. Könnte man die Neutralität auch genauso wieder abschaffen oder bräuchte es dafür eine Volksabstimmung?
Man braucht keine Volksabstimmung. Innerstaatlich geht das mit einem einfachen Verfassungsgesetz. Völkerrechtlich ist es ein bisschen komplizierter, weil wir ja durch die Notifikation ein völkerrechtliches Versprechen gemacht haben. Und das müssen wir irgendwie zurücknehmen. Aber da gibt es, wenn ich das richtig im Kopf habe, verschiedene Auffassungen, wie das vor sich gehen könnte.
Aber Volksabstimmung braucht es jedenfalls keine?
Keine.
Was passiert eigentlich, wenn ein Staatsorgan, also eine Regierung oder Landesregierung, eine Erkenntnis des Verfassungsgerichts einfach ignoriert, wie Jörg Haider damals das Ortstafel-Erkenntnis?
Das führt auf Dauer zur Geltendmachung der Verantwortung des Ministers oder des Landeshauptmanns. Das kann also ein Fall für den Verfassungsgerichtshof nach Artikel 142, 143 der Bundesverfassung werden. Es kann einen Amtsmissbrauch bedeuten. Aber eine unmittelbare Konsequenz gibt es nicht, weil der Verfassungsgerichtshof eben als negativer Gesetzgeber fungiert. Er kann immer nur etwas aufheben, aber er kann nichts selber schaffen.
Letztlich hätte auch der Bundespräsident ein gewisses Durchsetzungsrecht. Hätte damals eigentlich der Bundespräsident quasi das Bundesheer anweisen können, in Kärnten die fehlenden Ortstafeln aufzustellen?
Das hätte er, glaube ich, nicht machen können. Was er machen hätte können, wäre, dass wenn der Landeshauptmann damals nicht das Erkenntnis kundgemacht hätte, dann hätte der Bundespräsident das wohl zwangsweise durchsetzen können. Aber das wäre dann eben nur das Erkenntnis im Kärntner Landesgesetzblatt gewesen. Das Weitere kann ich mir nicht vorstellen.
Als FPÖ-Innenminister Kickl den berühmten Satz gesagt hat, das Recht muss der Politik folgen und nicht umgekehrt, wurde er dafür ja sehr, sehr viel kritisiert. Aber stimmt der Satz nicht letztlich, dass die Politik darüber entscheidet, was in einem Land Recht wird?
Na, irgendwo stimmt er natürlich semantisch, aber man muss sich fragen, was hat er damit gemeint? Selbstverständlich beruht das Recht nicht auf überirdischen Befehlen oder sonstigen Dingen, sondern auf letztlich Macht, ist ein Machtausdruck, der von irgendwoher kommen muss. Ob Politik dafür der richtige Ausdruck ist, weiß ich gar nicht, weil man ja nie genau weiß, welcher Wille eigentlich hinter dem steht, was man dann wahrnimmt. Insofern ist das eine politologisch interessante Frage. Aber jedenfalls kann sich das Recht nur im Rahmen des Rechts weiterentwickeln. Das heißt, es sind Erzeugungsformen dafür vorgesehen. Was aber gemeint war, war, glaube ich, eher, dass durch den gesamten Rechtsvollzug hindurch politisch gedacht werden soll und nicht rechtlich gedacht werden soll. Die seinerzeitige Innenministerin hat einmal gesagt, das Innenministerium ist die größte Menschenrechtsorganisation in Österreich. Das war ein bestimmtes Framing. Und dieses Framing sollte durchbrochen werden. Ich glaube, darum ging es.
Ein anderer FPÖ-Politiker hat ebenfalls einen berühmten Satz gesagt, Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist. Norbert Hofer im Präsidentschaftswahlkampf 2016. Was wäre denn im Rahmen der Verfassung möglich, worüber man sich wundern könnte?
Naja, das ging damals vielleicht um die Zuständigkeiten des Bundespräsidenten, der halt einen starken Einfluss auf die Bundesregierung nehmen kann. Er kann mit einigen Entschließungen kann er die Bundesregierung entlassen. Er kann dann einen Bundeskanzler ernennen. Er kann auf Vorschlag dessen eine neue Bundesregierung bilden, mit dieser wiederum den Nationalrat auflösen, Neuwahlen erzwingen. Also er kann schon einiges machen, der Bundespräsident.
Er könnte in dieser Zeit sogar, während es keinen Nationalrat gibt, mit Notverordnungen regieren.
Mit Notverordnungen, die allerdings an den Nationalrat rückgekoppelt sind und auch nicht in allen Bereichen möglich sind.
Aber gibt es da problematische Lücken in der Verfassung?
Ich sehe eigentlich aufs Erste keine Lücke.
Die Stellung des Bundespräsidenten entspricht ja weitgehend der des französischen Präsidenten. Und jetzt gibt es trotzdem einen ganz entscheidenden Unterschied in der Politik von Österreich zu Frankreich. In Österreich wollen die Parteiführer Bundeskanzler werden. In Frankreich wollen sie Präsident werden. Die Verfassung legt das ja keineswegs so fest. Theoretisch könnten die Parteichefs ja auch als Bundespräsident kandidieren und sich dann eine Regierung nach ihrem Wunsch aussuchen. Warum ist das in Österreich trotzdem anders als in Frankreich?
Ja, weil der Bundespräsident zwar nach der Verfassung über schwere Geschütze verfügt, aber er kann nicht die alltägliche Politik lenken. Der Bundespräsident kann ja nicht sagen, wenn der Finanzminister keine Novelle zum Einkommensteuergesetz erarbeitet, jetzt entlässt er die ganze Bundesregierung deswegen. Das heißt, das sind nur Randkompetenzen, die allerdings sehr stark sind, aber keine Einwirkung auf das alltägliche politische Geschäft haben. Dazu braucht es eben Bundesminister und einen Bundeskanzler.
Nach dem ersten erfolgreichen Misstrauensantrag gegen eine Regierung nach Ibiza hat der Bundespräsident eine Beamtenregierung angelobt und Frau Bierlein als Kanzlerin, der Sie auch als Justizminister angehört haben. Diese Regierung war sehr populär in Meinungsumfragen und im Parlament gab es damals nach dem Auseinanderbrechen der Koalition keine fixen Mehrheiten, sondern das berühmte freie Spiel der Kräfte. Der Nationalrat hat mit wechselnden Mehrheiten Gesetze beschlossen. Er war tatsächlich Gesetzgeber. War das nicht viel mehr im eigentlichen Geist der Verfassung als die übliche Praxis, wo fast alle Gesetze von der Regierung vorgelegt werden und der Nationalrat de facto nicht sehr viel mehr ist als ein Vollzugsorgan der Regierung?
Also ich bin immer skeptisch, was den Geist der Verfassung betrifft. Beide Varianten sind Spielarten möglicher Regierungsformen, die innerhalb des BVG möglich sind. Dass in diesen ganzen Fachbereichen, im Verwaltungsrecht vor allem, die Regierungsvorlagen eine große Rolle spielen, war schon immer so in Österreich und ist verfassungsrechtlich durchaus in Ordnung. Und man unterschätzt auch gelegentlich den Einfluss des Nationalrats. Gerade im Justizressort, wo ich ja tätig gewesen bin, ist es so, dass der Justizausschuss eine große Rolle spielt, auch in der Regel sehr gut besetzt ist und dort finden durchaus Sachdiskussionen statt. Ist ja auch wenn man die Straßenverkehrsordnung ändert, so nicht. Wenn man natürlich irgendwelche sehr komplizierten Regelungen trifft, dann wird der Einfluss der Ministerialbürokratie sehr stark sein. Also ich sehe das nicht so dramatisch.
Und trotzdem könnten ja auch sehr viel mehr Gesetze aus dem Parlament kommen. Das ist in anderen Parlamenten auf der Welt so, etwa in den USA. In Österreich ist das Parlament gar nicht entsprechend ausgestattet. Es gibt nicht mal einen Legislativdienst. Die Kompetenz ist tatsächlich in den Ministerien und zum Teil in politischen Lobbyorganisationen. Jetzt, wenn man es vom Grundgedanken her sieht, der Gewaltenteilung, es gibt eine Exekutive, die Regierung und ein Parlament, das diese Regierung kontrollieren soll und daneben noch die Justiz, dann kontrolliert das Parlament in Österreich de facto die Regierung sehr wenig, weil üblicherweise, dass die Regierung eine Mehrheit im Parlament hat, die alles tut, was die Regierung will. Ist das nochmal die Frage, auch wenn Sie den Begriff nicht so mögen, im Geist der Verfassung?
Ja, es ist nicht verwehrt, die Minderheitenrechte auszubauen. Denken wir jetzt an die neue Regelung, was Untersuchungsausschüsse betrifft. Der Nationalrat ist auch durchaus in der Lage, sich Expertise zu verschaffen. Man könnte auch überlegen, ob man die Gutachten des Verfassungsdienstes, die eine große Rolle spielen oder spielen sollten, auch den Oppositionsparteien zugänglich macht. Also man kann sich da einiges überlegen. Wenn man das als Missstand empfindet, und bis zu einem gewissen Grad gebe ich Ihnen recht, dann kann man was dagegen tun.
Würden Sie sich als Staatsbürger manchmal wünschen, dass wenn eine Oppositionspartei einen Initiativantrag im Parlament einbringt, dass der auch mal eine Mehrheit kriegt?
Ja, gewiss.
Warum passiert das nicht?
Na, weil sie halt in der Minderheit sind. Das ist relativ einfach zu beantworten.
Es gibt in Österreich eine geschriebene Verfassung und es gibt eine Realverfassung. Und die beiden unterscheiden sich gewaltig. Warum ist das so?
Also Sie verwenden jetzt den nächsten Begriff, mit dem ich Schwierigkeiten habe, nach dem Geist der Verfassung, die Realverfassung. Man kann bestimmte Konventionen beobachten, nicht? Zum Beispiel, dass der Bundespräsident den Stärksten, der aus der Wahl herausgekommen ist, Parteiführer beauftragt mit der Regierungsbildung. Es gibt etliche solche Konventionen. Realverfassung würde bedeuten, wo sind die wirklichen Machthaber? Aber dann müsste man politologisch tiefer gehen. Dann müsste ich die Lobbys untersuchen, dann müsste ich den Einfluss der Industrie untersuchen, den Einfluss der Sozialpartner. Und dann erhält man ein viel diffuseres Bild, das aber dann mit der Bundesverfassung als einem normativen Gefüge schon viel weniger zu tun hat.
Und dann sage ich Ihnen ein paar Beispiele. Jahrzehntelang war zum Beispiel, das ist der letzte Punkt, den Sie angesprochen haben, die Sozialpartnerschaft, die in der Verfassung damals gar nicht vorkam, der eigentliche Gesetzgeber im Land. Es sind de facto alle wichtigen Gesetze von den Sozialpartnern ausgemacht worden, im Parlament mehr oder weniger dann abgenickt worden. In der Verfassung ist die Unabhängigkeit des Rundfunks festgeschrieben. Gleichzeitig gibt es im ORF-Stiftungsrat Fraktionen der politischen Parteien. In der Verfassung ist das freie Mandat verankert. Tatsächlich herrscht in den Parlamentsfraktionen Clubzwang. Wie passt das alles zusammen?
Der Clubzwang erklärt sich daraus, dass es ja die freie Entscheidung eines Abgeordneten ist, sich diesem zu unterwerfen oder nicht. Und wenn er sich dem nicht unterwirft, hat es auch keine Konsequenz für sein Mandat.
Er wird nicht mehr aufgestellt werden, üblicherweise.
Formal. Das sehe ich nicht im Widerspruch zur Bundesverfassung. Man kann es als einen politischen Missstand empfinden, aber hier konkurrieren halt verschiedene Gedanken miteinander, nicht die Arbeitsfähigkeit des Parlaments, die Entscheidungsfreudigkeit des Parlaments einerseits und die Idee einer stärkeren Individualität der Abgeordneten im Nationalrat andererseits.
Gut, es gibt ja noch mehr Spannungsfelder, sagen wir, zwischen der geschriebenen Verfassung und der Praxis der Verfassung. In der Verfassung sind Elemente der direkten Demokratie verankert. Volksbegehren, Volksbefragung und Volksabstimmung. Das erste Volksbegehren gab es nach 44 Jahren, 1964, das ORF-Volksbegehren. Mittlerweile gibt es rund 50, die meisten davon sind allerdings folgenlos. Volksabstimmungen gab es bisher zwei, eine musste sein zum EU-Beitritt 1994, weil es eben eine Gesamtänderung der Verfassung war. Eine war freiwillig, die über das Atomkraftwerk Zwentendorf vor 42 Jahren. Und Volksbefragung gab es bisher genau eine über die allgemeine Wehrpflicht vor wenigen Jahren. Warum wird das Volk so selten an Entscheidungen beteiligt?
Das halte ich auch für einen Missstand. Übrigens, das würde nämlich der Demokratie gut tun. Und es ist eine politische Entscheidung, das Volk nicht zu fragen, obwohl es viele Fragen gibt, die man durchaus zur Abstimmung geben könnte. Ich teile da Ihre Auffassung.
Kaum jemand kennt den Verfassungsvater Hans Kelsen und seine Arbeit so gut wie Sie. War das eigentlich in der Idee Kelsens, dass das so wenig genützt wird, oder hatte er sich mehr direkte Demokratie vorgestellt?
Er war an und für sich ein Anhänger der direkten Demokratie und ist für diese durchaus eingetreten. Er hat natürlich die Gefahr gesehen, dass es zu Entscheidungen kommt, die dann die Grundrechte beeinträchtigen. Also er wollte nicht, dass das Verfassungsrecht ausgehebelt werden kann, ja? Nämlich in Umgehung des Nationalrats. Darum geht es ja immer. Aber er war sehr dafür, dass die vorhandenen Instrumente genützt werden.
Es gab in der letzten türkis-blauen Koalition die Idee, dass Volksbegehren, die eine bestimmte Unterschriftenzahl erreichen, zu verpflichtenden Volksabstimmungen führen werden, die ja dann de facto Gesetze verpflichtend machen. Ist das eine gute Idee?
Nein, weil es sehr kompliziert ist. Und wenn man sich in der Schweiz das ansieht, dann sieht man, dass man da sehr viel mit überlegen muss. Also ich lehne das nicht vollkommen ab. Aber der damals vorgelegte Initiativantrag war verfassungstechnisch so schlecht gearbeitet, dass man ihn abschießen musste. Da blieb nichts anderes übrig. Wenn man das intelligenter anlegt, ja, und sich anschaut, wie das in der Schweiz wirklich funktioniert und welche Informationspflichten da auf die Regierung zukommen und welche Neutralität auch gefordert wird und welche Rolle die Medien spielen müssten, dann könnte man sich dieser Idee schon nähern. Aber vorsichtig.
2007 gab es einen ziemlich massiven Eingriff in die Verfassung, über den aber kaum öffentlich diskutiert wurde. Die Gesetzgebungsperiode des Nationalrats wurde von 4 auf 5 Jahre verlängert. Das heißt, umgerechnet die Mitbestimmungsmöglichkeit der Staatsbürger, die ja vor allem bei Wahlen stattfindet, wurde um ein Viertel gekürzt. Statt alle 4 Jahre darf man einmal alle 5 Jahre mitreden. Und weil alle Abgeordneten davon profitiert haben, weil ihre Periode länger dauert und sie 5 Jahre lang ein Mandat haben statt 4 Jahre, wurde das damals einstimmig beschlossen, ohne große Debatte und nur im Parlament. Wäre nicht gerade das zum Beispiel ein Paradebeispiel für eine Volksabstimmung gewesen?
Politisch ja. Man hat auch damals diskutiert, ob das nicht eine Gesamtänderung war, eine Verletzung des demokratisch-parlamentarischen Grundprinzips. Aber man kann aus den Materialien sehen, dass alles, was zwischen 2 und 6 Jahren ist, durch normales Verfassungsrecht geändert werden kann. Und es war also keine zwingende Volksabstimmung notwendig, aber es wäre gut gewesen. Ja, es war eine sehr ambivalente Idee.
Hat Sie das damals gewundert, dass da so wenig darüber öffentlich debattiert wurde, auch in den Medien?
Eigentlich schon.
Bei Nationalratswahlen sind mittlerweile 15% der Wohnbevölkerung nicht wahlberechtigt, weil sie keine österreichischen Staatsbürger sind. Bei der Wiener Landtagswahl sind sogar fast 30%. Ab wann wird das eigentlich zu einem demokratiepolitischen Problem?
Es ist von Haus aus ein demokratiepolitisches Problem, weil Demokratie bedeutet Mitwirkung der von den Normen Betroffenen an der Normerzeugung. Also wenn ein nennenswerter Anteil der Bevölkerung nicht mitbestimmen kann, ist das ein Problem. Man muss sich was überlegen. Auf der anderen Seite sage ich ganz ehrlich, die Vorstellung, dass wir im Nationalrat einen Ableger der Erdogan-Partei sitzen haben, freut mich auch wieder weniger. Also da ist ein gewisser Diskussionsbedarf gegeben.
Sollte man das ändern, indem man die Staatsbürgerschaft leichter vergibt, oder sollte man es letztlich ändern, indem man für jemanden, der kein Staatsbürger ist, aber eine bestimmte Zeit, 5 oder 10 Jahre in Österreich seinen Hauptwohnsitz hat, ein Wahlrecht einführt?
Man könnte das, glaube ich, besser trennen und die Staatsbürgerschaft belassen. Man sollte die Staatsbürgerschaft grundsätzlich auch nicht so streng handhaben, wie das derzeit ist. Aber ein gewisses Niveau muss da schon gegeben sein. Man könnte es entkoppeln und vielleicht beginnen, mehr als bloß die unterste Ebene freizugeben.
Aber dann sind es die Bezirksvertretungswahlen.
Ja, und aber es ist eine nicht, man muss darüber schon nachdenken, ja, was man da tut.
Ich springe jetzt ein bisschen thematisch herum, weil es so viele spannende Punkte gibt beim Thema, was immer wieder diskutiert wird, ist, wer braucht eigentlich den Bundesrat? Der war damals eine Bedingung der Christlich-Sozialen in der Verfassung, die einen möglichst föderalen Bundesstaat wollten, während die Sozialdemokratie dem dazugestimmt hat, indem der Bundesrat dann möglichst machtlos war. Er kann de facto 99% der Gesetze einfach nur ein paar Wochen verschieben. Könnte das nicht die Landeshauptleutekonferenz nebenbei erledigen?
Nein, es war populär, auf den Bundesrat herabzusehen, aber ich stimme da nicht zu, teile diese Bewegung nicht. Der Bundesrat hat seine bundesstaatliche Funktion, er unterstreicht die Staatlichkeit der Länder, weil sie auf diese Weise Anteil an der Bundesgesetzgebung haben. Und er kann manchmal schon sehr wirksam werden, etwa bei Kompetenzänderungen. Also er ist ein Organ, dass man das Organ verbessern könnte, dass man daraus eventuell so etwas wie ein Oberhaus machen könnte, hängt von den politischen Parteien ab. Es müssten halt vielleicht zum Teil lebhaftere Abgeordnete in den Bundesrat entsandt werden. Aber als Organ hat er schon seine Aufgabe.
Das heißt, Sie wären im Zweifel dafür, den Bundesrat zu stärken und nicht ihn abzuschaffen?
Ja.
Kommen wir noch zum Verfassungsgericht. Das ist ja eine originäre Erfindung von Hans Kelsen für die österreichische Verfassung. Ein Gericht, dessen Hauptaufgabe es ist, den Gesetzgeber zu kontrollieren. Das kann er aber erst im Nachhinein machen. Also erst wenn ein Gesetz schon Monate oder Jahre in Kraft war und dann jemand bis zum Verfassungsgerichtshof kommt, weil er sich in seinen Rechten verletzt fühlt, wird das Gesetz außer Kraft gesetzt. Wäre es nicht sinnvoll, der Bundespräsident könnte schon eine Prüfung verlangen, bevor er das verfassungsgemäße Zustandekommen eines Gesetzes unterschreibt?
Nein, das hat einen Sinn, eine solche Vorprüfung vielleicht, bei Staatsverträgen. Das hat eine gewisse Bedeutung. Ansonsten aber ist der Verfassungsgerichtshof ein Gericht. Wir haben ja sowieso die Formen der abstrakten Normenkontrolle, also Bund gegen Land, Land gegen Bund, Drittel des Nationalrats gegen Bundesgesetze etc. Und das sind schon relativ rasch funktionierende Möglichkeiten, an den VfGH zu kommen. Ansonsten erwächst die Kompetenz aus Anwendungsfällen heraus und in diesen erst erschließt sich die Problematik, die verfassungsrechtliche Problematik einer gesetzlichen Bestimmung. Das lässt sich vorweg schwer beurteilen. Der Verfassungsgerichtshof würde dann sehr stark wieder Conseil constitutionnel mehr zu einer Art dritten Kammer des Parlaments werden. Ich halte das für keine gute Idee. Man kann sich bemühen, in solchen Fällen, wie sie passiert sind, das Verfahren zu beschleunigen, eventuell innerhalb des gegebenen Systems. Aber für eine Vorprüfung bin ich nicht.
Die 14 Richterinnen und Richter werden de facto von der jeweiligen Regierung bestellt und können deswegen auch immer politisch letztlich einer Regierungsfraktion zugeordnet werden. In Deutschland braucht es für diese Bestellungen eine Zweidrittelmehrheit. Würden solche Zweidrittelmehrheiten in Österreich die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts stärken?
Da ist ein bisschen viel hineingepackt in die Frage. Prinzipiell kann ich einer Zweidrittelmehrheit etwas abgewinnen. Man muss allerdings darauf schauen, dass man in einem Verfassungsgerichtshof konturierte Persönlichkeiten hat. Und wenn man immer auf Konsens geht, kann es passieren, dass dann eher blasse Juristen und Juristinnen entsandt werden. Wenn man zwei Drittel einführt, müsste man dazu eine Art Konvention haben, dass man dann gewissermaßen die Präferenzen nacheinander einsetzt und alle möglichen Gruppen auf diese Weise unterstützt. Ich halte aber die Verbindung zur Unabhängigkeit für nicht zutreffend, weil die Nominierung, die de facto Nominierung durch eine Partei, glaube ich, mit der Unabhängigkeit nichts zu tun hat. Wenn man mal Mitglied des Verfassungsgerichtshofs ist, dann ist man unabhängig. Und das wird auch so wahrgenommen.
Gleichzeitig haben aber völlig unabhängige Juristinnen oder Juristen oder die einer Partei nahe stehen, die nie in der Regierung ist, de facto keine Chance, je nominiert zu werden.
Das hängt davon ab, wie die Parteien das auch sehen, nicht? Wenn Sie natürlich jetzt glauben, Sie gewinnen etwas, wenn Sie drei Gefolgsleute dort hineinschicken, dann werden Sie sich erstens irren und zweitens ist das, jetzt stimme ich Ihnen zu, nicht im Geist der Verfassung. Also man muss schon Persönlichkeiten suchen, die ein Wertgefüge haben, auf das die Partei vertrauen kann, sagen wir mal so, ja. In ganz grundsätzlichen Dingen, aber ansonsten müssen die frei sein und sind es auch.
Der Verfassungsgerichtshof gibt seine Erkenntnisse bekannt und wir erfahren nicht als Staatsbürger, ob alle 14 Richterinnen und Richter dem zugestimmt haben oder ob das eine, letztlich entscheiden ja nur 13 von den 14, Präsident entscheidet nicht mit, ob das eine 7-6 Entscheidung war oder ob das eine 13-0 Entscheidung war. In den USA zum Beispiel ist das anders, da wird eine Minderheitsposition veröffentlicht, jener Richter, die nicht zugestimmt haben, man erfährt auch, wie viele das waren. Wäre das in Österreich auch gescheit?
Im Ergebnis nein. Ich bin 60-40 dagegen. Es gibt gute Argumente dafür, aber es würde die Richter möglicherweise unter Druck setzen, ihr Stimmverhalten zu begründen. Und es ist halt in einem Gericht so, dass man oft auf verschlungenen Pfaden zu einem Ergebnis kommt. Oft weiß man das Ergebnis, aber ist mit der Begründung nicht einverstanden. Also das ist ein komplizierter Prozess der Entscheidungsfindung. Und ich sehe nicht wirklich eine Notwendigkeit dafür. Aber ich gebe zu, dass es gute Argumente dafür gibt.
Der deutsche Politologe Dolf Sternberger hat vor fast 50 Jahren den Begriff des Verfassungspatriotismus geprägt, den dann Jürgen Habermas, der Philosoph, weiterentwickelt hat. Die Grundidee ist ein Patriotismus aufgrund von Demokratie und Rechtsstaat und Menschenrechten statt eines ethnisch begründeten Nationalismus. Man hat nicht den Eindruck, dass ein solcher Verfassungspatriotismus in Österreich besonders ausgeprägt wäre. Warum ist das so?
Mir ist der Begriff Verfassungspatriotismus ohne dies zu pathetisch. Das brauchen wir gar nicht. Was wir brauchen, ist ein Verfassungspragmatismus, der die Mitte hält zwischen einem Verfassungszynismus, wie er in Österreich auch oft vorkommt, und einer Sakralisierung der Verfassung oder gar einem Verfassungskitsch, wie in Ungarn. Also eine Mitte, das bedeutet, man kennt die Verfassung, man ist stolz auf die Institutionen, die es gibt, aber die Verfassung ist nicht die Grundlage des gesamten sozialen Lebens. Wenn ich noch einen Gedanken anfügen darf, das hängt in Österreich auch damit zusammen, dass wir alle Verfassungen seit 200 Jahren ja nie gefasst haben vor dem Hintergrund der stolzen Bürger und Bürgerinnen auf Gipfelhöhen, die sich da aufgeschwungen haben, sondern immer vor den Ruinenkulissen eines gerade untergegangenen oder besiegten Reichs. Und es waren immer Juristenverfassungen mehr als politische Verfassungen.
Jetzt gab es immer wieder mal Versuche, die doch recht unübersichtlich und überladene Verfassung zu ändern, eine große Verfassungsreform zu machen. Ist immer erfolglos geblieben. Zuletzt vor etwa 15 Jahren der Österreich-Konvent hat etwa 12.000 Seiten Dokumente produziert. Es kam auch einiges raus, die Verwaltungsgerichtsbarkeit zum Beispiel. Aber sollte man gerade nach dem Gedanken, den Sie gerade gesagt haben, nicht vor Ruinen, sondern in einer blühenden Demokratie noch mal einen Anlauf machen, ein neues, geschlossenes Verfassungsdokument zu erstellen? Oder ist das ohnehin nicht notwendig oder ist es ohnehin nicht realistisch?
Es ist nicht realistisch und auch nicht notwendig. Und es ist halt so, das positive Recht hat den Vorteil, dass man sich darauf einmal geeinigt hat. Ja, das war eh schwer, 1918 bis 20. Und wenn man das neu beginnt, dann fallen halt alle auf ihre ursprünglichen radikalen Positionen zurück. Da wollen die einen den lieben Gott in der Verfassung und die anderen wollen das Recht von allen Menschen, eine Wohnung zu bekommen und so weiter. Und dann ist man bei Null. Also wir haben das, was wir haben. Und das ist auch gut so, das soll man verbessern, ganz popperianisch, durch Teile, Reformen immer wieder. Aber ein großer Konvent aus dem Nichts heraus, ja, da brauchen wir wieder eine Katastrophe. Dann können wir das machen, aber die wird sich hoffentlich nicht einstellen.
Der Verfassungsjurist Manfred Wehlern hat mal den Satz geschrieben, eigentlich sind es zwei Sätze. Hat Österreich eine Verfassung? Fragezeichen. Nein, aber sie funktioniert. Hat er da recht?
Nein. Wir haben natürlich eine Verfassung. Gar keine Frage.
Und sie funktioniert auch?
In großen Teilen ja.
Professor Jablona, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.